Der erste Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt für telekombasketball.de und bin natürlich froh, das nicht alleine machen zu müssen. Ich begrüße einen sehr bekannten deutschen Football-Kommentator, Frank Buschi Buschmann. Buschi, also heute Basketball. Ich weiß nicht, kannst du dich schnell eingrooven in diese Sportart? Du bist ja jetzt sehr football-orientiert. Sollen wir vom Rebound sprechen oder vom Fangen des abprallenden Balles? Was ist dir lieber? Also
nee, wir gehen voll in Basketball rein. Ich habe von beiden Sportarten keine Ahnung.
Genau.
Also spielt es keine Rolle.
Das Fazit wollte ich erst zum Schluss des Podcasts ziehen, aber schön, dass du es vorwegnimmst. Du kommst gerade, also man muss sich das so vorstellen, wir treffen uns hier in einem Studio, die Tür geht auf, Buschi kommt rein und hat ja Puls von 130, weil er gerade von einem Dreh zurückkommt, von einem seiner mittlerweile ja, muss man sagen, Buschi, ja, berühmten Interviews mit großen Sportköpfen, mit Mats Hummels in diesem Fall, und hast von der Challenge berichtet. Jetzt haust direkt raus, was passiert ist. Ihr habt Freiwürfe, Drei-Punkte-Würfe.
Ja, Moment, mach mal ruhig. Also ich haus natürlich nicht raus, weil wir das ja auf unserer neuen Telekom-Basketball.de-Seite per Video dokumentieren werden. Das Einzige, was ich ja schon gesagt habe, es war ein echter Fight. Der Kerl ist nicht nur ein fantastischer Mensch, das sei an dieser Stelle gesagt, sondern für einen Fußballer hat er eine unglaubliche Wurftechnik. Und ohne zu viel zu verraten, als es mit Freiwürfen losging, danach kamen noch jede Menge Dreier, habe ich mal kurz geschluckt. Aber nur kurz.
Also das ist kurz, also der Mats, für einen Fußballer,
ja.
Also der wirkt ja auch so total sophisticated. Ja, der ist so richtig intelligent und nett und menschlich und alles. Ist das auch wirklich alles so, wie das so scheint?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich kenne Mats, seit er ein Steppke ist. Das heißt nicht, dass wir beste Kumpel sind, aber ich habe so ein bisschen miterlebt, wie er aufgewachsen ist, wie er groß geworden ist. Habe seine Karriere auch beruflich dann natürlich verfolgt. Und gestern habe ich 50 Minuten mit ihm gesprochen über alles Mögliche. Da spielt auch Basketball tatsächlich eine Rolle, weil er ein großer Basketball-Fan ist und ein glühender Anhänger von Dirk Nowitzki, wie so viele Menschen in diesem Land, wie so viele Sportler. Und er ist so, wir haben auch über das Thema Arroganz und abgehoben nach dem Titel gesprochen. Vielleicht, wenn ihr euch gut benehmt, stellen wir auch mal Auszüge aus dem Interview, wo es um Basketball geht, dann auf die neu gelaunchte Seite.
Ja, ja, das Problem ist, Buschi, dass jetzt wieder manche sagen, jetzt ist dieser Podcast gerade on air, also ich schätze jetzt so 2 Minuten 15 und sie reden über einen Fußballer und Fußball. Ja. Ja? Also Basketball ist natürlich klar, unsere Kernsportart, aber ich finde es auch blöd zu sagen, wir reden jetzt, wenn einer wie Mats Hummels sich für Fußball interessiert und mit dir auch Basketball gespielt hat. Also ich finde das blöd, einfach zu sagen, wir reden jetzt dann nicht über Mats Hummels, weil er Fußballer ist.
Na, wir reden ja jetzt hier sowieso Tacheles und ob das die Basketballfans gerne hören oder nicht, jeder Sprung weiter in die Öffentlichkeit ist für unsere, wie du immer sagst, weltweit und beste und anerkannteste und aufregendste Ballsportart wichtig. Und das dürfen wir nicht verkennen. Und wenn wir solche Leute mit im Boot haben und wenn die was für unsere Sportart tun, dann wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, das nicht zu nutzen. Also natürlich geht's hier um Basketball und die Seite sprudelt vor Basketball, ist überhaupt kein Thema. Komm, wir gehen ja gleich in medias res. Aber diese Hilfen dürfen wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form vernachlässigen. Das werden wir auch in Zukunft. Da greife ich dem Chefredakteur von telekombasketball.de, du betreust ja die Seite federführend, einfach mal vorweg. Das müssen wir nutzen. Ja. Das ist der Auftrag.
Es gibt ja wirklich viele Fußballer. Wir haben ja auch bei den Länderspielen gesehen, dass überall Fußballer rumsitzen und sich das anschauen, um mitzuzittern mit der deutschen Mannschaft. Aber ja, ist schon vorbei, die EM. Also wir konzentrieren uns jetzt so ein bisschen auf die Bundesliga, auf das, was kommt. Ich weiß nicht, wie viel Saison ist das jetzt?
Ach du meine Güte, 20. oder so.
Was mir aufgefallen ist einfach, mit wie viel Leidenschaft in jedem Verein eigentlich gearbeitet wird. Also wie viele Leute da beschäftigt sind um Ticketing, um sich um die Spieler kümmern, dass eine andere Halle gebaut wird, dass es den Sponsoren gut geht, dass der VIP-Bereich floriert, was ja total zugenommen hat in den letzten Jahren. Ne? Also das ist so rührig überall und das ist übrigens auch eine Sache, auf die ich mich persönlich freue, dass man wieder da zu den Vereinen hinfährt und man trifft eigentlich überall nette Menschen.
Warst du mal in Crailsheim?
Das war ja fast ein Wettbewerb bei uns, wer nach Crailsheim darf.
Ja, das ist tatsächlich, also das muss ich sagen, das ist natürlich im Gegensatz zu dem, was ich gerade erwähnt habe mit den großen Clubs in Europa oder mit dem, was man in Bamberg und bei Bayern München, bei Alba Berlin vorfindet, weil die eben einfach andere Rahmenbedingungen haben. Aber auch davon lebt so ein bisschen, stand jetzt die BKBBL, dass es diese Pflänzchen gibt wie Crailsheim. Also da kommst du hin, da steht ein, und zwar für die gesamte Crew, das finde ich eben so wichtig, nicht nur für irgendeinen Prinzen wie Mike Körner, der da als Star-Kommentator aufläuft, sondern eben für die gesamte Crew steht da ein Obstkorb, da gibt's Täfelchen Schokolade, dir sollen sie sogar mal einen Bodyguard zur Seite gestellt haben, damit du von deinen Fans nicht belästigt wirst. Also all diese Geschichten hat's da gegeben und ein unglaublich rühriger Club, das muss man wirklich sagen, hat mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, wer von Telekom Basketball kommt jetzt mal dahin, da muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle erklären, man kann nicht immer über die ganze Republik verteilt arbeiten. Gut, du hast viel Zeit, ich habe ja noch ein paar andere Dinge zu erledigen,
ja,
so nebenher.
Stimmt. Du bist ja eigentlich Football-Kommentator, das hatten wir schon eingangs erwähnt.
Wenn du das den Footballer sagst, kriegst du den Kreislauf-Konner.
Ja, das sag ich möchte schon sagen, dass du dich sehr viel mit dem Thema Football beschäftigst. Ne? Basketball ist natürlich bei dir drin. Das ist ja eine Art DNA-Geschichte.
Ja, ne? Das solltest du mal bei schönen Dank posten, dass Basketball bei mir drin ist. Dann kommen nämlich die Superschlaumeier und sagen, du hast keine Ahnung. der Körner auch nicht.
Nee, es gibt Menschen, die sicherlich dort auch schreiben, die behaupten, dass nur sie Ahnung haben.
Ja, es gibt ja auch Menschen, die da unter Pseudonym schreiben und teilweise sogar in verantwortungsvoller Position bei der BBL sind. Ja. Oder beziehungsweise
das
bei den Clubs.
Ich habe schon von Menschen gehört, die haben Ratespiele gemacht, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Ja. Also teilweise angeblich bekannte Namen. Ja. Gäbe es in meiner Internetwelt nicht, bei mir dürfte man generell nur mit Klarnamen in Foren schreiben.
Ja.
Also,
ja, ja.
Jetzt zum Thema Freiheit.
Ja, aber jetzt schweifen wir ab, aber es ist ein spannendes Thema.
Also anonyme Geschichten, da stehe ich überhaupt nicht drauf.
Ja, ja.
Also entweder... Also, ja.
Wir waren bei dem Reiz der Liga, bei den Clubs, die so ungemein engagiert sind. Ich habe Crailsheim erwähnt.
Genau, bei Crailsheim. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir 18 Mal mit Obstkörben konfrontiert werden. Natürlich nach dieser Ansage jetzt gerade hier. Quatsch.
Mike, aber ich muss dich da ganz kurz korrigieren. Wenn 18 Mannschaften in der Liga sind, dann sind es 17 Heimspiele. Weil die spielen nicht gegen sich selbst.
Aber man wird mit 18 Obstkörben konfrontiert, weil es ja 18 Mannschaften sind.
Also mach einfach
jede
weiter.
Jede Mannschaft sollte ja einen Obstkorb haben.
Mike, mach weiter, bitte.
Also jedenfalls ist das wunderbar, dass überall so viel rührige Menschen sind und ganz oft ja auch alles für einen machen. Also das ist super. So, jetzt kommen wir nicht zu Bayern, Bamberg und Berlin. Wir kommen jetzt mal, und da nähern wir uns auch gleich ganz allmählich an, zu den unmittelbaren eventuell, wir sind doch noch die Saison noch nicht angefangen, Verfolgern der drei großen B oder eventuell sogar einer Überraschungsmannschaft, die ja vielleicht sogar mehr drauf hat als nur Platz 4. Wir reden gleich mal ganz kurz über Ulm, Buschi.
Ja, ganz, ganz interessant. Haben gute, wichtige Leute verloren. Dann denkt man im ersten Schritt mal, naja, auch da wieder der typische Mechanismus. Ein Tim Olbricht hat eine super Saison gespielt. Ich finde übrigens auch, da ich ein paar Mal die Gelegenheit hatte, mit ihm länger zu sprechen, dass er eine persönlich sehr positive Entwicklung genommen hat. Da konnte man dann...
Du kannst jetzt ruhig... Das wirklich, er ist jetzt in Sibirien, er hört uns nicht. Also
ich meine das tatsächlich ernst. Ich habe ihn ja auch in seiner Zeit in der Nationalmannschaft sehr intensiv verfolgt, habe ihn da auch durchaus kritisch begleitet. Ich finde es eigentlich schade, dass wir ihn bei der EM nicht gesehen haben, weil ich wirklich glaube, dass sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes da eine Menge passiert ist. Man kann ihm übrigens auch nicht böse sein, dass er nach Russland gegangen ist. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten angesprochen. Aber das tut natürlich weh, dass so jemand weggeht. Und sie haben weitere wichtige Bausteine verloren. Aber, und deshalb sehe ich sie tatsächlich als einen der Hauptverfolger der ganz Großen, sie haben sich für meinen Geschmack sehr, sehr clever verstärkt. Aber auch mit einem gewissen Risiko, kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Ja, eine Mannschaft, die scheinbar über sehr viel offensives Potenzial demnächst verfügen wird. Also da sind BBL-erfahrene Spieler dabei, die im letzten Jahr uns viel Freude bereitet haben. In unserer Telekom-Basketball.de Saisonvorschau von Johannes Hübner und von Florian Schmidt-Sommerfeld. Auf unserer Seite können Sie das nachlesen, weil wir da ja jeden Verein sehr ausführlich vorgestellt haben, dass eben die Ulmer sozusagen alle die verpflichtet haben, die sehr, sehr gut waren und dann eben nicht bei Bayern und Berlin und Bamberg gelandet sind, wenn man das mal sehr umständlich formuliert. Also die haben einfach wirklich geschaut, wer war so die zweitbeste Reihe im letzten Jahr in der BBL und haben da so ein bisschen zugeschlagen. Wir werden da gleich mit dem Trainer der Ulmer drüber reden. Das ist Thorsten Leibenaert, den haben wir jetzt am Telefon. Und der ist mit seiner Mannschaft im Trainingslager auf Gran Canaria, Thorsten. Also gerade am Strand gewesen und ein bisschen Beachvolleyball gespielt, oder ging es härter zur Sache?
Ja, es passt nicht ganz. Wir da aus der Trainingshalle gekommen und sind dabei nass geworden.
Oh.
Auch weil wir natürlich sehr geschwitzt haben, aber weil es hier gerade auch regnet.
Ach du liebe Zeit. Na, das ist ja eine Geschichte. Ja. Thorsten, wir haben gerade schon angefangen, so ein bisschen über euren Verein, eure Neuzugänge zu sprechen. Also, Raymar Morgan, David Bramley, Augustin Rubit. Trainiert ihr noch irgendwas anderes außer Alley-Oop-Anspiele eigentlich? Oder wie sieht das aus?
Ja, wir wollen auch weiterhin die Kunst des Dreierwerfens beherrschen. Also den trainieren wir auch.
Mhm.
Ich glaube schon, dass es uns insgesamt gut tut, dass wir ein bisschen athletischer sind. Und ich denke, wir werden auch den einen oder anderen Dunking sehen. Also viele Plays für Alley-Oop Dunks haben wir allerdings noch nicht. Das wird vielleicht im Laufe der Saison kommen. Momentan arbeiten wir auch gar nicht.
Ja, es kam mir so vor. Also weil ihr habt ja den Slam-Dunk-Wettbewerb bei dem BBL All-Star-Wochenende gewonnen mit Claiborne, den zweitplatzierten Bramble jetzt verpflichtet, dass euch der Titel wahrscheinlich am meisten wert ist. Das scheint nicht so zu sein.
Ganz öffentlich.
Ja. Dann erzähl uns doch. Also alle haben gesagt, Ulm, die Verpflichtung, die Mannschaft, kannst du mit reden, wem du willst, Offensive, Offensive, Offensive. Also erwarten wir von Ratiopharm Ulm im nächsten Jahr Ergebnisse 96 zu 92 oder kann man mit der Mannschaft auch vernünftig Defense spielen?
Also wir haben auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir Spieler bekommen, die sowohl am offensiven als auch am defensiven Ende
ihre Leistung. Ich frotzel ein bisschen rum, Thorsten. Das ist ja Podcast, ne? Also du weißt ja, Podcast heißt, man ist manchmal auch ein bisschen politisch leicht unkorrekt, ne? Also es wird etwas mehr gefrotzelt, als wenn jetzt hier der Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dir sprechen würde.
Ja, ich verstehe das durchaus. Ich kann nur dazu sagen, wir haben jetzt am Sonntag ein Testspiel gehabt. Und da hat der Gegner nur 51 Punkte gemacht. Eine Mannschaft, die sonst gerne in den 90ern scored.
Oh, okay.
Alle waren überrascht. Wie ist denn das möglich? Haben die nur mit 3 Leuten gespielt? Das war doch eine Ulmer Mannschaft, die da gegen Gran Canaria gespielt hat. Immerhin Finalist. Also da sollte man jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren. Aber ich glaube, wir haben Spieler, die nicht nur angreifen können, sondern auch verteidigen können.
Thorsten Buschi hier, grüß dich erstmal. Schade, dass es regnet auf Gran Canaria.
Finde ich auch.
Wenn ich sehe Rubit, Bramley, Morgan, wie wichtig ist es für euch, dass das Verstärkungen sind, die auch diese Liga, die schon eine eigene Spielweise hat, die BKO BBL, sehr, sehr gut kennen und sich da schon deutlich zurechtgefunden haben? Wie wichtig ist das für euch?
Also das hat schon immer einen gewissen Vorteil. Wenn wir die haben zwischen zwei Spielern, der eine hat schon BBL-Erfahrung, der andere nicht, dann nehmen wir natürlich den mit der BBL-Erfahrung. Wir haben jetzt viel Video geschaut, viel Spiele auch aus der letzten Saison, einfach damit wir den neuen Spielern die BBL nahe bringen. Aber für Jungs wie Bramley, Rubit waren das alles schon alte Kamellen, mehr oder weniger. Die wissen genau, was sie hier erwartet. Und gleichzeitig mit der Verpflichtung haben wir natürlich auch diesem Trend entsprochen, dass die Liga insgesamt auf den großen Positionen etwas kleiner wird, etwas beweglicher wird. Wenn ich sehe, wie Bamberg die Meisterschaft geholt hat, damit Darius Miller überwiegend auf der Power-Position, Elias Hurts hat die 5 gespielt, der eigentlich mehr ein Dreier ist. Also die Liga wird kleiner auf den großen Positionen, dafür unglaublich athletisch. Und wir haben versucht, mit diesem Trend quasi mitzugehen. Deswegen haben wir einen Center, der kaum über 2 Meter ist. Und Augustin Rubit ist auch gerade der größte Power-Forward. Ich glaube, das wird uns insgesamt gut tun. Und ich glaube aber auch, dass wir international da bisschen überraschen können gegen dann eigentlich größer gewachsene Spieler.
So, jetzt lege ich den Finger in die Wunde. Wenn es Ulm, ihr habt schon auch finanzielle Möglichkeiten, aber wenn es Ulm gelingt, einen vor der vergangenen Saison extrem begehrten Spieler wie Carlen Brown zu verpflichten und wenn es gelingt, einen nach der vergangenen Saison sehr begehrten Spieler Raymar Morgan zu verpflichten, dann ist da im Normalfall irgendetwas, was das möglich macht. Carlen Brown die Saison verletzungsbedingt verpasst. Raymar Morgan, korrigier mich, wenn das alles nur Gerüchte sind, hat einen medizinischen Test bei einem Euroleague-Teilnehmer nicht bestanden. Sind das Risiken, die wirklich da sind und die ihr bewusst eingeht und eingehen müsst?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich dir jetzt sagen würde, nee, ist alles ganz anders. Ja, also Fakt ist nun mal, Carlen Brown hat die letzte Saison nicht gespielt. So einen Spieler dann zu verpflichten, ist ein Risiko. Dieses Risiko scheuen Euroleague-Teilnehmer offensichtlich, sonst wäre er bei einem Euroleague-Listen. Er ist zu uns gegangen, weil er bei uns das Gefühl hat, wir werden Zeit und Vertrauen schenken. Und bislang ist es auch genau so. Und ich bin der festen Überzeugung, das zahlt sich aus. Das ist mit einem Risiko behaftet, aber gleichzeitig gönnen wir uns ja auch ein relativ großes Maß an Nachwuchsspielern. Und wenn dann halt mal einer von den Etablierten verletzungsbedingt nicht spielen kann, dann müssen die Jungen die Bresche springen. Ich habe damit kein Problem. Das Gute ist aber auch, dass mir meine Chefs da freie Hand lassen und auch das Gefühl, du musst nicht jedes Spiel gewinnen. Spiel guten Basketball, versuche junge Leute frühzeitig einzusetzen, gib deinen Spielern viel Vertrauen, das mache ich gerne. Und wenn man dann solche Qualitäten wie Raymar Morgan, Callum Brown dabei hat, ja, dann ist es ja auch leicht, denen Vertrauen zu schenken.
Wie ist denn Stand der Dinge bei beiden? Sind beide momentan voll im Saft im Trainingslager? Und erzähl uns mal, ich möchte kein ärztliches Bulletin. Ich weiß schon, dass man manche Dinge nicht in die Öffentlichkeit trägt. Aber auch gerade bei Raymar Morgan, da habe ich also gestaunt, als es sich andeutete, er geht nach Griechenland Richtung Euroleague-Teilnahme. Dann ist das nicht zustande gekommen. Wie fit sind denn die beiden?
Also bei Raymar Morgan kann ich sagen, er hat noch kein einziges Training verpasst. Das ist ziemlich beeindruckend. Auch nicht einmal irgendwie, ja, jetzt das Knie braucht ein bisschen Pause oder sowas, gar nicht. Der war bislang in jeder einzelnen Trainingseinheit dabei. Bei Callum Brown sind wir etwas dosierter rangegangen, aber da kann ich zum Beispiel sagen, heute Morgen im Training sah hervorragend aus. Gehe ich auch davon aus, dass der eine richtige Unterstützungsführung sein wird. Da müssen wir allerdings ein bisschen der Tatsache Rechnung tragen, dass er ein ganzes Jahr raus war, und von 0 auf 100 macht in so einem Fall keinen Sinn. Also da müssen wir immer ein bisschen dosieren.
Wenn das alles gut geht, Thorsten, und die beiden wirklich über weite Strecken der Saison topfit sind, plus das, was wir angesprochen haben, ein Rubit dazu, ein Brambley dazu, du hast Per Günther als Identifikationsfigur, du hast einen Philipp Neumann noch am Brett, das ist ein Kampfschwein, du hast noch weitere Ausländer im Kader, wenn die einschlagen, ja Moment nochmal, wo soll's denn hingehen?
Ja, wenn die alle einschlagen, wissen wir auch, dass das immer so eine Sache ist. Ja, um eine perfekte Saison zu spielen, da müssen alle fit sein, da muss auch jeder wirklich richtig einschlagen. Klar kann das passieren, aber man sollte, sag ich mal, mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ich glaube, dass wir, wenn alle fit bleiben, eine durchaus gute Saison spielen können. Und ich denke, es ist fair zu sagen, dann wollen wir auch die Großen ärgern. Letztes Jahr haben wir kein einziges von 10 Spielen gegen die drei großen Bs gewonnen, sind Hauptrundenfünfter geworden, haben dann das Halbfinale erreicht. Also nach dem Erreichen des Halbfinals waren wir best of the rest. Das ist durchaus eine faire Erwartungshaltung, wenn wir das jetzt auch wieder schaffen können. Es ist aber auch nicht so leicht. Ich finde, viele Teams haben aufgerüstet. Da muss man schon gehörig aufpassen. Eine Playoff-Teilnahme ist kein Selbstläufer. Gleichzeitig haben wir aber auch den Anspruch an uns, nicht 10-mal in Folge gegen diese Top-Teams zu verlieren.
Thorsten, Gran Canaria seid ihr gerade. 10 Tage Trainingslager. Erzähl uns doch ein bisschen, was ihr da so macht. Gibt es da auch so Teambuilding-Maßnahmen? Also wir bauen jetzt alle mal einen Floß zusammen und dann geht's raus aufs Meer? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir waren in der Tat auf dem Meer draußen, aber das dient mehr der Erholung. Da sind wir mit dem Katamaran raus, haben dann irgendwo an der Bucht geankert und sind dann ein bisschen Jetski gefahren, Banana Boat. Also mehr eine Spaßveranstaltung. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem klassischen Begriff Teambuilding. Wenn wir jetzt einen Floß bauen und das hält uns alle und wir schaffen es von A nach B, heißt es nicht, dass wir jetzt eine eingeschworene oder eine verschworene Gemeinschaft sind. Ich glaube, zwei Dinge sorgen dafür, dass du zu einem Team wirst. Das eine ist Arbeiten. Ja, wir verbringen viel Zeit in der Halle, wir arbeiten viel zusammen, wir lernen uns gut kennen. Und das andere ist, Zeit miteinander zu verbringen, ja, miteinander zu reden. Und da hat man im Trainingslager natürlich auch hervorragende Bedingungen. Ja, jedes Essen essen wir gemeinsam und da wird sich einfach unterhalten, dann lernt man sich kennen. Wir haben darüber hinaus hier noch richtig viel Spaß. Wir spielen Tischtennis, wir spielen Billard, wird Tennis gespielt, wird Schach gespielt. Wir haben
Kino. Es wird Schach gespielt, oder? Eine intellektuelle Truppe, ja. Wer ist denn der beste Schachspieler bei euch? Das ist ja auch interessant.
Du darfst mal raten.
Ja, du, das ist, dann mache ich es mir einfach. Das ist derjenige, der das Spiel auch lenkt, also Per Günther.
Da merkt man, die Journalisten sind auch Füchse. Es ist so. Per Günther, würde ich sagen, bei den Spielern ist der Stärkste.
Okay. Ganz kurz noch, Thorsten, warum Mike Körner nach diesen Teambuilding-Maßnahmen gefragt hat. Er bietet da so Kurse an und wollte sich, glaube ich, ins Geschäft bringen. Und ich kann nur sagen, wenn ihr einen Tischtennis-Coach braucht, dann ruft mich an, dann zeige ich euch, wie das geht.
Also, sowohl im Tischtennis findet ihr unsere Kompetenz durchaus ausreichend, als auch was die Pokerqualitäten in unserem Verein angeht. Also ihr beide habt mit eurer Bewerbung keine Chance.
Okay, wir sprechen uns dann mal wieder, wenn nach 6 Spielen nur ein Sieg da steht. Vielleicht braucht ihr dann Teambuilding-Maßnahmen.
Dann vielleicht Teambuilding oder... Ja, vielleicht auch mal ein Basketballtrainer.
Oder ein Basketballtrainer, ja. Aber du sitzt ja fest im Sattel, Thorsten, oder?
Oder das hoffe ich doch.
Ja, gut, das hat man von Lucien Favre auch gedacht. Gut, also.
Bei der wollte ja nicht.
Du kannst doch in unserem ersten Podcast den Leib und nicht gleich unter Thorsten, Druck setzen.
Man muss ein bisschen Druck ausüben. Die Mannschaft hat sich ideal und optimal verstärkt mit attraktiven Basketballern. Da baue ich da Druck auf Buschi, wenn ich Thorsten sage, dass ich mindestens Platz 3 verlange.
Ihr widersprecht euch schon so ein bisschen, merkt ihr das? Also ideal verstärkt wäre doch ein Spieler, der letztes Jahr gespielt hat und der im Saft steht, oder?
Ja, deshalb das ist Mike, das hat er noch nicht verstanden, was wir da vorhin besprochen haben.
Okay. Also Raymond Morgan war voll im Saft.
Wir lieben das Risiko, Living on the Edge, das machen wir.
Ja, sehr gut. Also das sieht nach einer interessanten Saison aus für Ratio Farm Ulm. Und ja, Meistertipp frage ich jetzt nicht nach, das ist blöd, das macht ja jeder. Ich denke, da wünschen wir erstmal alles Gute. Ja, also hast du einen Meistertipp? Bamberg, Bayern, eins von beiden, oder?
Ja, also ich habe es immer so gehalten, dass ich auf den amtierenden Meister getippt habe, dass der auch die besten Chancen hat zur Titelverteidigung. Und ich fühle mich relativ wohl mit so einem Tipp.
Ah, okay.
Auch in diesem Fall.
Okay, Thorsten, ab an den Strand. Ich hoffe, der Regen hat wieder aufgehört und ihr könnt noch so ein bisschen entspannen. Ich weiß nicht, wie das Programm des heutigen Tages noch aussieht.
Training.
Wer was anderes sagt.
Thorsten, das Problem ist, der Kollege Körner kennt das nicht, was Arbeitseinstellung ist.
Nee.
Das ist, weißt du, wenn du dich immer nur hinsetzt und schlau daherredest und nie wirklich arbeiten musstest, dann ist es schwierig, sich das wirklich vorstellen zu können.
Ich musste nie trainieren.
Warum habe ich dieses Bild von euch beiden?
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich gucke zu viel Fernsehen.
Okay, jetzt aber endgültig. Alles Gute, lieben Dank für deine Zeit. Und wir sehen uns in der Ratio Farm Arena und hoffen auf attraktiven Basketball. Wir hoffen nicht, wir wissen, dass er kommen wird. Auf bald.
Und wir freuen uns auf spannende Kommentare.
Jo. Danke, liebe Grüße.
Danke euch. Bis dann. Ciao.
Ja, das hat natürlich auch, und das sage ich ganz ehrlich, das war bewusst gewählt, der erste Gast in diesem Podcast, dem neu geschaffenen telekombasketball.de Podcast. Also ich würde ihm ja längst den Pascal Roller Sportsmanship Award geben, wenn es den für Trainer gäbe, weil Thorsten Leibert einfach in den letzten Jahren mit uns Journalisten, Kommentatoren, Reportern so gut zusammengearbeitet hat und eine so gute Stimmung verbreitet hat, dass ich mir dachte, den als Einstieg in den Podcast, das ist so eine Art.
Ja, und er hat einen richtig guten Job als Coach in Ulm gemacht.
Und er hat einen guten Job gemacht und er hat eine interessante Trainerphilosophie, wie ich finde. Er lässt attraktiven Basketball spielen. Jetzt haben wir da, und das finde ich ja wichtig, dass wir Wiedererkennungswert haben in der Liga. Wir haben schon ein bisschen Aderlass gehabt. Ja, der eine geht nach Sibirien, der andere geht nach Darüsü.
Istanbul,
Dogan, oder eben auch immer. Wurscht. Und dass mal da ein paar dabei bleiben, wie Brambley, der ja unterm Radar durchgelaufen ist. Das ist ein deutscher A2-Nationalspieler. Also der kann eventuell nochmal die nächste Stufe gehen. Und Rubit, der uns auch viel Spaß gemacht hat als sehr athletischer Spieler. Morgan, gute Sache. So, kommen wir zum nächsten Verein. Du weißt gar nicht, wer jetzt kommt, ne?
Nee.
Ja, kannst du ja mal raten. Also wie haben wir das, was glaubst du, was kommt jetzt für ein Thema?
Naja, damit sich alle wieder aufregen können und sagen, typisch Haus- und Hofberichterstattung, würde ich sagen, kommen die Bayern.
Nee, die Bayern kommen heute in diesem Podcast nicht vor. Also nicht jetzt mit einem Gesprächspartner.
Was kommt denn jetzt?
Jetzt kommen die Berliner.
Ah, ja,
weil das natürlich spannend, das für den Einstieg in die Saison so eine Geschichte ist. Nach 2, 3, 4 Spieltagen werden wir ja schon wissen, ob den Berlinern wieder dieses Kunststück gelungen ist, mit einer völlig neu formierten Mannschaft sehr starken Teambasketball zu spielen. Vor 2 Jahren ist ihnen das gelungen. Letztes Jahr haben sie natürlich im Kern ein paar Leute behalten, aber haben auch drumherum wieder ein bisschen was gebastelt. Auch wieder halbwegs neu zusammengestellt. In diesem Jahr, und da ist das passiert, was Buschi vorhin angesprochen hat, natürlich diejenigen, die herausgeragt sind, McLean, Redding, Hammonds, Radosevic, Barnage, alle weg, auch wenn sie noch nicht alle neuen Verein haben, so ist aber bei denen, die einen neuen Verein haben, abzusehen, dass sie mehr Geld verdienen Also mussten die alle ersetzt werden. Und das ist natürlich eine Arbeit, wenn die jedes Jahr auf einen zukommt, dass die eventuell schwierig ist, oder? Busch, jedes Jahr von neuem. Also als Sportdirektor bist du doch da wahnsinnig, oder?
Ja, aber da hat, Marco Baldi und Co. in der Vergangenheit, auch dann Mita Demirel, der ja leider die Liga verlässt, haben ja wirklich bewiesen, dass sie ein gutes Händchen haben. Und die sind für diese Dinge gewappnet. Also ich weiß noch, dass ich mit Mita zu Beginn der Playoffs mal gesprochen habe und da hat sich abgezeichnet, dass das einen Aderlass geben wird. Und da hat er schon in seiner im eigenen, wie ich finde, so sympathischen Art im Augenzwinkern gesagt, sei dir mal sicher, dass wir vorbereitet sind und dass wir damit rechnen, dass da einiges passieren wird. Und sie haben auf jeden Fall für die vergangene Saison unglaublich gut gescoutet, haben gutes Händchen gehabt. Ich werde auch nicht müde, die Rolle des sehr speziellen Coaches und Trainers Sascha Obradovic rauszustellen. Ich glaube tatsächlich, dass sie da auch diesmal wieder auf einem guten Weg sind. Aber ich kann das einfach nicht seriös beurteilen. Ich habe noch kein Spiel in der Vorbereitung von Alba gesehen. Ich weiß noch nicht, wie das passt. Aber nochmal, Berlin ist, was das betrifft, gestählt. Die kennen diese Situation.
Ja, trotzdem in der Vorbereitung auf diese Saison, natürlich hat man gesehen, Bamberg und Bayern, die rüsten auf. Ja, die holen echt hochkalibrige Spieler. Euroleague-Teams sollen das werden. Und bei Berlin natürlich, die spielen in Anführungszeichen erstmal Eurocup und dann müssen sie doch wieder. Und werden sie wirklich, sind das die drei großen Bs oder spricht man nur noch von zwei Bs und dann kommt das kleine B mit Alba? Also dürfte ganz spannend sein, wie da die Entwicklung ist. Vor allen Dingen, da die Mannschaft sich ja tatsächlich erstmal finden muss. Und dazu kommt natürlich auch, dass man in der Vorbereitung mit Giffey und King, die deutschen Spieler, die so ein bisschen noch Urlaub hatten von der Nationalmannschaft, auch erst später zur Mannschaft hinzustoßen. Das ist ja auch nochmal so eine Krux. Ich glaube, beim ersten Training, was Obradovic gemacht hat, waren 5 Profis.
Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, das ist, wenn du neue Spieler bekommst, die aus irgendwelchen Gründen später kommen, wenn du vielleicht noch spät Leute verpflichtest, sei froh, wenn du Nationalspieler hast, die kommen dann aber eben auch ein bisschen später. Das sind Dinge, mit denen die großen Clubs generell leben müssen, es sei denn, sie handhaben das so wie die Brose Baskets Bamberg. Und jetzt gibt's Ärger und lassen Thais nicht zur Europameisterschaft. Wobei ich da tatsächlich nicht weiß, was da wirklich gelaufen ist, dass Thais nicht gespielt hat bei der EM.
So, wir gucken mal einfach, dass wir das jetzt mit einem richtigen Insider diskutieren. Wenn einer die Geschichte von Alba Berlin kennt, dann glaube ich derjenige, der schon dabei war, bevor es Alba Berlin überhaupt gab. Und damit begrüße ich Marco Baldi, den CEO von Alba Berlin. Marco, servus.
Hallo.
Ja, Marco, Busch und ich haben gerade hier philosophiert. Also jetzt geht das wieder quasi von vorne los. Das muss doch auch so ein bisschen, also ihr habt so einen erfolgreichen Basketball gespielt die letzten Jahre. Ich will gar nicht mit einer negativen Frage einsteigen, aber das ist das, was einem so ein bisschen auf der Seele liegt als Beobachter. Nervt das nicht zu sagen, alles wieder auf Null und alles wieder von vorne?
Naja, also auf Null ist es ja nicht. Wir haben ja sozusagen bewährte Kräfte und auch frisches Blut. Fangen wir mal mit den bewährten Kräften an. Das ist unser Trainerstab, der nach wie vor da ist. Und man weiß ja auch, für was für ein Basketball Sascha Obradovic steht. Und das erleichtert natürlich vieles, weil damit ist, sagen wir mal, schon einiges vorgegeben. Das Zweite ist, dass alle deutschen Spieler nach wie vor unter Vertrag sind bei uns. Also auch da hat sich nichts geändert, wo tatsächlich das ganz frische Blut ist. Das ist auf den Ausländerpositionen, da haben wir einmal durchgewechselt. Und das ist allerdings, muss man auch sagen, keine Überraschung, weil wir haben uns vor 2-3 Jahren haben wir uns mal gerade gemacht und haben mal gesagt, wo stehen wir eigentlich ganz genau und wie gehen wir damit um? Und wenn man muss schon ganz klar anerkennen, dass im Süden der Republik, sprich Bamberg und München, wirtschaftliche Möglichkeiten sind, die bei uns nicht sind. Und dann muss man eben irgendwas dagegen setzen. Und wir können nicht toppen, sondern wir müssen einen anderen Weg finden. Und wir haben dann gesagt, unser Weg muss sein, dass wir Spieler, die vielleicht noch nicht so auf dem allerhöchsten Niveau nachgewiesen haben, dass sie da mithalten können, aber denen wir das zutrauen und die auch bereit sind, an sich entsprechend zu arbeiten und dahin zu kommen, auf diese Spieler müssen wir uns fokussieren. Das haben wir getan, das ist in den letzten Jahren erfolgreich aufgegangen, was natürlich auch bedeutet, nehmen wir jetzt ein Beispiel, Reggie Redding, der war bei uns, kam aus Tübingen, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, so wie wir es uns alle vorgestellt haben und ist dann für ein Vielfaches weitergezogen. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Clubs, die am Ende der Nahrungskette stehen. Das ist auch nicht Bamberg oder Bayern, sondern das sind dann wahrscheinlich einige NBA-Clubs. Alle anderen müssen mit diesen Dingen umgehen, mehr oder weniger, wir
eben
auch.
Nicht auch so, ich meine, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Rolle, die ihr habt, denn ich kann mir vorstellen, dass manche Spieler denken, okay, also in den letzten Jahren, wenn man da bei Alba gewesen ist, da hat man mit einem guten Trainerstab zusammengearbeitet und man konnte seinen Marktwert teilweise vervielfachen. Das macht ja auch im Grunde Werbung für den Verein, dass die Spieler sagen, da gehe ich hin, ich versuche das auch so, wie dieser Redding oder der Hammonds oder Radosevic oder wie auch immer.
Ja, das ist so. Ich denke, es ist nicht nur der Trainerstab, sondern es ist insgesamt das ganze Setting hier. Alba ist ein reiner Basketballclub. In dem Club ist viel, viel Know-how. Ob das ein Henning Harnisch ist oder wer auch immer. Hier sind viele Leute, die sich mit nichts anderem seit 100 Jahren beschäftigen als mit Basketball. Dann haben wir eine entsprechende Fangemeinde. Es ist eine Erwartung. Mhm. Es ist nicht wurscht, wie Alba abschneidet, sondern das spürt man jeden Tag. Ja. Wenn man hier ein Spiel verliert, dann ist es halt nicht Pech gehabt und abputzen und morgen wieder, sondern dann kriegt man das irgendwie mitgeteilt, nicht nur vom Club, sondern das spürt man auch von außen. Und ich glaube, dieses Setting, was einerseits anspruchsvoll ist, auch eine gewisse Erwartung mit sich bringt, aber letztlich eben auch, wie soll ich sagen, jetzt nachgewiesen wurde bei verschiedenen Spielen, dass das aufgehen kann. Ich glaube schon, dass das gerade für hungrige Spieler, die sich weiterentwickeln wollen, sehr interessant ist.
Marco Buschi hier, grüß dich erstmal an dieser Stelle.
Hi Buschi.
Du hast die finanziellen Rahmenbedingungen angesprochen. Das ist ja so eine Grauzone, zumindest wenn man was das darüber sprechen anbetrifft. Aber ist ja schon so, dass immer wieder aus Berlin kommt, wir können mit den wirtschaftlichen Mitteln, die in Bamberg und in München vorherrschen, nicht mithalten. Ich hau jetzt einfach mal ein bisschen was raus. Ich gehe mal von 13 bis 15 Millionen vielleicht sogar aus bei den Clubs aus Süddeutschland, was den Gesamtetat betrifft. Und dann sagen aber viele immer, naja, Alba wird da aber nah dran sein. Von euch ist immer zu hören, da sind wir Lichtjahre von entfernt. Also jetzt wirklich mal zur Einordnung. Punkt 1, euer Know-how, eure Tradition im Basketball als ehemaliges, Achtung, Bayern München des Basketballs, so wurdet ihr tituliert, in allen Ehren. Aber ihr müsst doch eigentlich, ihr werdet das tun, Anstrengungen unternehmen, auch die wirtschaftliche Lücke zu schließen. Und ist da die Möglichkeit vorhanden in Berlin?
Also vielleicht erstmal zur Einordnung. Wir sind unter 10 Millionen, ne? Also das und die anderen sind bei den 15 Millionen. Was aber nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil, da heulen wir jetzt auch nicht rum.
Woher weißt du das, Marco?
Ich habe das jetzt. Entschuldigung, das ist mein Beruf. Also ich hör auch immer wieder, dass Marco Pesic sagt, woher wissen die das denn? Ich kümmere mich da auch nur um mein Zeug. Jeder Spieler hat einen Preis und selbstverständlich, wenn man sich im Markt bewegt, kennt man diesen Spieler. Jetzt weiß ich natürlich nicht und es ist mir auch völlig wurscht, ob Bayern München First Class oder Holzklasse fliegt. Aber wenn wir über Spieleretats reden, da wissen wir sehr genau, wo wir stehen. Das wissen wir von jedem Erstligisten und wer sich darum kümmert, kann das auch bei uns wissen. Und deshalb gibt es dann schon eine ganz klare Einordnung. Aber nochmal, wir sind nicht stolz drauf, dass wir weniger haben, ganz im Gegenteil. Wir müssen nur ganz klar sagen, es gibt zwei Clubs, die aufgrund von Besonderheiten deutlich über dem Markt operieren. Und das sind die beiden. Wir leben im Markt und wir haben weder einen Mäzen, noch haben wir einen Fußballclub im Kreuz. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ich freue mich, dass in Bamberg ein starker Mann, der übrigens auch alles richtig gemacht hat aus meiner Sicht, der auch an den Strukturen arbeitet. Das ist ja nicht nur, dass da Geld in die Mannschaft fließt, sondern da wurde an der Halle, da wurde alles umgedreht mit einem klaren Plan und mit einer klaren, wie soll ich sagen, mit einem hohen Anspruch. Und es wurde auch umgesetzt und hat sich auch bewahrheitet. Da kann man nur gratulieren. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Das Gleiche bei Bayern. Das wird immer so ausgelegt, so als Neid oder so. Ganz im Gegenteil. Ihr wisst, wie lange ich dabei bin. Ich habe jahrelang in der Situation gelebt, dass alle gesagt haben, ja, die haben so viel und wir so wenig und deshalb können wir nicht. Nee, ich finde es toll, dass im Basketball diese Bewegung drin ist. Aber wir müssen natürlich am Ende die Realität sehen und das heißt, wenn Bamberg oder Bayern einen Spieler will, dann werden wir den nicht bekommen. Deshalb müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und nochmal, nicht weinend, sondern einfach als klare Positionierung. Und deshalb haben wir uns so positioniert. Und natürlich wird es sehr schwer möglich sein. Ich nehme mal Ulm als Beispiel, die Grandioses aus meiner Sicht in den letzten Jahren geleistet haben. Oldenburg, die mit ihren Mitteln in ihrem Markt perfekt gearbeitet haben, die ihre Budgets fast potenziert haben. die Risiken eingegangen sind, die wirklich viel, viel richtig gemacht haben. Aber die bewegen sich im Markt und deshalb ist es nicht zu vergleichen mit einem Bayern München oder einem Bamberg, wo eben Sondereffekte greifen, die ich überhaupt nicht kritisiere. Ich finde es ja gut, dass sie da sind. Aber wir müssen im Markt bestehen. Und deshalb werden wir sicher nicht auf die Schnelle da irgendeine Schere schließen können. Und deshalb machen wir ja auch so, sagen wir mal, ja, anstrengende, innovative, wie man es auch nennen will, Dinge, wie dass wir uns um China sehr speziell kümmern, weil wir eben uns von dort versprechen, und es ist ja auch teilweise schon aufgegangen, dass dort vielleicht mal ein größerer Schritt auch außerhalb des Marktes gegangen werden kann, als wenn man die normalen Pfade in Deutschland, das heißt Ticketing, das heißt Sponsorships, verlässt beziehungsweise neue Dinge angeht.
Was ist das, was ihr in China macht, Marco?
Na, im Prinzip bringen wir unser Know-how, was wir sehr speziell in Schul-Basketball-Verbindungen, in die ganzen Grassroot-Programme, dieses Know-how bringen wir in China ein. Das fällt dort auf sehr fruchtbaren Boden. Die Chinesen sind erstens extrem basketballverrückt, zweitens ganz offen für Know-how-Transfer, das kennen wir auch aus anderen Dingen. und drittens ist da natürlich eine irre wirtschaftliche Dynamik. Und insofern haben wir das jetzt auch, wir haben Kooperationsverträge mit dem Pekinger Basketballverband, wir haben Kooperationsvertrag mit dem Shanghaier Basketballverband, wir kooperieren da mit einem Club, wir kooperieren auf allen möglichen Ebenen. Und durch diese Kooperation und Zusammenarbeit entsteht natürlich auch ein Netzwerk und Plattformen, wo dann Partner wiederum auf sich aufmerksam machen können und die Partner nutzen können. Das ist natürlich schon ein relativ dickes Brett, was man da bohrt. Aber das ist ein Weg, sagen wir mal, die klassischen, das kennen wir in Deutschland, wir sind auch ein Fußballland, und diese ganz klassischen Wege, okay, wo kann ich Gelder generieren? Kann ich über Sponsoren? Kann ich über Zuschauer? Bei Zuschauer sind wir in Europa schon führend, übrigens nicht nur was die Anzahl, sondern ich denke auch was den Umsatz anbelangt. Sponsoring in Berlin ist natürlich ein völlig anderes Thema als zum Beispiel in München oder in weiß ich nicht wo, weil wir haben hier über 100 wohlgemerkt Erstligisten. Wir haben EasyJet-Maschinen, die hier jede Woche einfliegen mit irgendwelchen Studenten, weil die hier Party machen wollen. Das heißt, hier gibt es ein Riesenprogramm, mit dem wir konkurrieren. Und es gibt aber auf der anderen Seite eine relativ schwache Industrieansiedlung. Und da müssen wir uns halt irgendwo behaupten. Und wie gesagt, das soll sich überhaupt nicht weinerlich anhören. Wir gehen unseren Weg. Wir glauben, wir haben uns jetzt klar positioniert. Es ist mittlerweile auch angekommen in der Basketballrepublik, dass da, wo das Alba immer die Fähigkeit hat, vorne mitzuspielen, aber dass es keine Selbstverständlichkeit ist, übrigens nicht mal für Bayern oder auch für Bamberg irgendeinen Titel zu gewinnen. Das hat in Berlin Jahre gedauert, bis die Leute diese Realität angenommen haben, und ich bin froh, dass das jetzt klar ist.
Marco, ich möchte dir die Gelegenheit, in die Geschichte einzugehen, möchte ich dir die Gelegenheit dazu geben. Heute, dieser Podcast wird ja auf der Startseite von telekombasketball.de am Starttag des Relaunches von telekombasketball.de ausgestrahlt. Und als Portal hat man natürlich immer die beste Werbung mit einer Exklusivmeldung. Also deine Chance, als erster Verkünder einer Exklusivmeldung in die Geschichte einzugehen, wäre jetzt, wenn du uns die Frage beantwortest, wer wird Nachfolger von Mithat Demirel?
Ja, das würde ich sofort beantworten und natürlich am allerliebsten bei liebgewonnenen Kollegen und vor allem auch auf dieser wunderbaren Plattform. Nur ich habe noch keinen. Ne? Und insofern kann man da auch nichts melden.
Aber da können wir ein Profil erstellen, was er können muss.
Zahlt ihr gut, Marco? Zahlt ihr gut?
Wir hätten hier einen, also der nimmt jeden Job gut an, also im Studio hier. Da gibt's einen, der
sagt, ja. Also ob wir Buschis Ansprüche da erfüllen können, da habe ich so meine Zweifel, also die monetären. Aber wir zahlen nicht schlecht. Also wer gut arbeitet, muss auch gutes Geld verdienen.
Ihr solltet vor allem eine Fachkraft verpflichten.
Bitte was?
Ihr solltet vor allem eine Fachkraft verpflichten, damit bin ich raus.
Naja, komm jetzt nicht so das Licht unter den Scheffel stellen.
Also das heißt, dass die Nachricht, dass Mithat geht, für euch etwas überraschend auch kam? Es muss doch schon bestimmt schon längere Zeit jetzt im Ofen gewesen sein, die Geschichte, oder?
Nein, das ist relativ, also ich will nicht sagen überraschend, aber es ging sehr schnell. Mhm. Und wer Mithat gut kennt, der weiß auch, dass er nicht der Typ ist, der seine Herz und Seele unbedingt auf der Zunge trägt, sondern der hat da schon sehr viel mit sich selbst ausgemacht. Und insofern, das ist auch zu respektieren. Also Das trifft uns jetzt insofern schon unvorbereitet. Das ist aber letztlich, was das Operative anbelangt, kein großes Problem, weil Wir haben genug gute Kräfte bei Alba, die da das auffangen können, wo wir dringend oder nicht dringend, aber wo wir mit Sicherheit eine Lücke auftut, womit halt in den letzten Jahren sehr, sehr gut reingewachsen ist. Das ist eben so Marktkenntnis, dieses ganze Netzwerk, was da dran hängt. Auch die Einschätzung des Spielermarkts. Es geht ja nicht nur darum, dass der transparent ist und dass man alles kennt, sondern dass man auch einschätzt, wie kann denn hier das in einer bestimmten Chemie, wie kann das denn aufgehen, wie passt es denn zu dem System, wie passt es mit den Trainern? Man muss ja teamfähig sein. Also wir sind jetzt auch praktisch schon bei den Kriterien oder beim Profil. Es gibt ein Trainerteam, das sehr gut arbeitet und sehr intensiv arbeitet. Da muss man sich natürlich abstimmen. Wenn man sich hier verzettelt in irgendwelche Statusdiskussionen, wer ist eigentlich jetzt der Chef von wem? Und dann verliert man einfach Zeit. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die besten Resultate sind immer dann, zwar auf kurzen Wegen und mit kurzen Entscheidungswegen, aber die auch diskutiert werden und nicht, man holt halt irgendeinen Spieler und guckt mal, ob es klappt, weil man sich da irgendwas ausgedacht hat, sondern dass man das mit denen, die dann auch am Ende jeden Tag mit den Spielern arbeiten, dass man das auch diskutiert, dass man auch nicht nur den einzelnen Spieler diskutiert, sondern wie das im Zusammenhang dann mit der Chemie aufgehen kann. Diese Dinge, da hat Mithat sehr gute Arbeit geleistet, da ist er über die Jahre sehr, sehr gut reingewachsen. Bei uns spielt das Jugendprogramm eine Riesenrolle. Auch das gehört zum Profil dazu, dass der Leistungssport des Jugendprogramms vom Sportdirektor geleitet wird. Auch da kann man und muss man wichtige Impulse setzen. Und man sieht, das ist also mehr eine strategische Stelle, wo man natürlich auch operative Dinge zu tun hat, aber die für den Club in der Auswirkung eher strategisch ist. Und deshalb müssen wir da jetzt nicht sofort irgendeinen Nachfolger präsentieren, sondern wir müssen und wollen einen echten Basketballkopf, der diese Marktkenntnis hat, der sich in diesen Netzwerken gut bewegen kann, der vor allem auch teamfähig ist, der sich der Verantwortung bewusst ist, der auch die Verantwortung nicht scheut. All diese Kriterien müsste der erfüllen und den suchen wir. Buschi, bist du noch drin oder bist du draußen?
Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Ich sag mal, Finger weg von Henrik Rödel, Marco. Der ist jetzt Telekom-Basketball-Experte. Nehmt ihn uns nicht direkt wieder weg.
Nein, wir haben ja in Deutschland, das muss man ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja wenige Clubs, die sich so eine Art Sportdirektor überhaupt leisten, in Anführungszeichen. Ich finde es eine extrem wichtige Position. Ich finde auch wichtig, dass wir dieses Berufsbild zunehmend in den nächsten Jahren entwickeln. Woher das auch immer kommen mag, ob das dann Ex-Trainer sind oder Ex-Spieler, oder es muss natürlich schon jemand sein, der wirklich vom Fach ist und der dieses Spiel sehr, sehr gut beurteilen kann und auch natürlich die entsprechenden Protagonisten. Und wie gesagt, das Berufsbild ist jetzt nicht so verbreitet in Deutschland, dass man da sofort auf bewährte Kräfte zurückgreifen könnte, sondern es gibt da relativ wenige. Trotzdem sind jetzt schon relativ viele Bewerbungen eingeflogen. Es ist interessant, wer sich das alles zutraut. Also es ist nicht nur Buschi.
Ich hab's nicht ernst gemeint, bitte, Marco. Ich hab's nicht ernst gemeint.
Ja, da muss auch mal ein bisschen Spaß machen. Wie gesagt, für uns wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir auf lange Sicht oder mittel- bis lange Sicht diese Stelle sehr gut neu besetzen, weil Alba lebt ganz klar da von dieser Kenntnis, von der hohen Basketballkenntnis, die innerhalb des Clubs ist, auch von den Kräften, die da dann zusammenarbeiten und gewisse Filter, die dann da sind, wo dann wirklich ein gutes Ergebnis am Ende auch rauskommt. Wir sind nicht der Club, der, wie gesagt, Fehler auch dann wirtschaftlich großartig kompensieren kann, sondern wir sind sehr auf diese Expertise letztlich angewiesen und insofern werden wir diese Stelle auch nicht kurzfristig, aber über mittelfristig werden wir das neu besetzen.
Eins habe ich noch, das geht im weiteren Sinne in diesem Bereich, dass man wissen muss, dass man das Spiel beurteilen muss, dass man verstehen muss, wie auch der Markt funktioniert. Wer ist denn der absolute Israel-Experte bei euch und was macht US-Amerikaner aus, die in der israelischen Liga spielen, die nicht bei Maccabi Tel Aviv spielen? Da weiß ich, was sie ausmacht. Sie sind sehr gut und verdienen sehr gut. Aber ihr habt euch 3 US-Amerikaner aus der israelischen Liga neu dazu geholt. Ist das ein Zufall?
Das ist ein Zufall, aber wenn man ganz lange drüber nachdenkt, nicht nur ein Zufall.
Mensch, kann ich doch Sportdirektor werden?
Ja, das war schon eine sehr tiefe Analyse. Die Israelis, muss man wirklich sagen, verfügen über diese Netzwerke. Das viele Agenten, die sich im Basketball bewegen, haben enge Drähte nach Israel. Da ist es seit vielen Jahren, ist das ein, wie soll ich sagen, ein klares Berufsbild, was Scouts anbelangt. Insofern ist es nicht nur ein Zufall, weil dort wird gut gescoutet und rekrutiert. Was natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass alles, was aus Israel kommt, super sein muss, weil die Liga spielt einen komplett anderen Basketball. Die Vorzeichen dort sind andere. Das geht schon beim Klima los. Das geht damit los, wie oft spiele ich eigentlich die Woche, Spielstile und so weiter. Das zweite Land, wo es das seit vielen Jahren, wo das professionell betrieben wird, ist im Prinzip Italien. Auch da gibt's viele Scouts, die das professionell betreiben, seit vielen, vielen Jahren den Spielermarkt komplett analysieren und nicht nur den Spielermarkt, sondern alles, was dranhängt, Trainer, Agenten, Clubs, die da sehr gute Kenntnisse haben, Zusammenhänge begreifen. In Deutschland, wie gesagt, sind wir auf dem Weg dahin. Da wird sicher der ein oder andere sich auch reinentwickeln. Mithat sicher ist einer davon, der das in den letzten Jahren, sich auf die Fahne geschrieben hat und auch mit Unterstützung des Clubs auch geschafft hat, da auf eine sehr, sehr hohe Ebene zu kommen. Und wie man sieht, das ist auch einigen anderen nicht verborgen geblieben.
Dann musst du mir eins erklären jetzt. Geht völlig ab von Alba Berlin, aber hat mit diesem Scouting zu tun, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ich glaube, Bradley Wanamaker ist zweimal in der zweiten italienischen Liga gecuttet worden. Wie kannst du mir das mal in drei Sätzen erklären?
Gibt zwei Punkte. Der eine ist das, was ich vorhin meinte, mit einer Einschätzung. Also nicht jeder schätzt den gleichen Spieler gleich ein, sondern sieht andere Dinge. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass bei in Spielerkarrieren und Spielerlebensläufen, da gibt's Klicks. Das kann zum Beispiel zweimal Cut, kann auch ein Weckruf sein. Das kann auch sein, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich muss meine Disziplin erhöhen, meinen Trainingsfleiß, mein weiß ich nicht was, meine Ernährung, ich habe keine Ahnung. Das können manchmal klickt's bei Spielern. Und das kann zum Beispiel auch durch negative Entwicklung der Fall sein. Ich würde sagen, die beiden Dinge können zu solchen erstaunlichen Biografien führen.
Über dieses Wissen, das du uns geschildert hast, hat Andrea Trinchieri offensichtlich auch verfügt.
Marco, jetzt haben wir letzten zwei Jahre ja sehr, gab es ein, zwei Spieler bei Alba, da haben wir so ein bisschen mitgelitten, will ich mal sagen. Also sagen wir so ein Reggie Redding, der traurige Interviews gibt, einsam in seinem Apartment, Todesfälle in der Familie. Dann Hammonds, der Familienvater, der ein Kind nach dem anderen in die Welt setzt. Das hat uns alles so ein bisschen, den Verein auch ein bisschen herzlich gemacht, die Spieler und so. Jetzt hast du einige Neuzugänge, kannst du schon absehen? Wer von den Neuen so ein bisschen unsere Herzen aufmischt? Gibt es so einen Neuzugang der Herzen, den du uns schon, ans Herz legst?
Marco, sei vorsichtig. Überschrift: Alba steuert Familienplanung.
Ja, der eine kommt ja gar nicht wieder, weil er noch ein Kind bekommen hat.
Ich spüre die Fallen schon wieder überall lauern. Ich spüre fast physisch. Habe ich noch nicht. Ganz ehrlich, ich hatte jetzt, das hat mit Europameisterschaft zu tun, das hat mit Saisonstart zu tun. Ich war jetzt mit in Italien, wir haben da ein Turnier gespielt, da habe ich natürlich schon einen Eindruck von dem einen oder anderen Jungen, aber noch nicht so richtig. Das wird im Lauf der Saison wachsen. Ich kann jetzt noch nicht, natürlich reden wir auch über die Charaktere der Spieler, bevor die zu uns kommen. Aber so richtig wissen, da muss man auch ehrlich sein, bei allem Scouting und bei allem Hintergrundinformationen, die man da einsammelt und bei allen Gesprächen, die man mit Ex-Trainern, Ex-weiß ich nicht was führt, es ist immer was anderes dann in der aktuellen Situation, sprich in der neuen Umgebung mit den Anforderungen. Da erwischt er mich jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich denke, in einem Monat oder zwei wird sich das rauskristallisieren. Und da weiß ich ja, dass auch da die Medien sehr, sehr wach sind und eine riesen Rüssel haben mit Feinsinn, auf wen sie sich dann da kaprizieren.
Marco, ich habe noch eins. Wir sind hier bei telekombasketball.de, aber das würde ich ganz gern mit einem Urgestein der Basketball-Bundesliga auch mal besprechen. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wie gut, wie schlecht, und du darfst jetzt gnadenlos die Wahrheit rausposaunen, wie gut, wie schlecht ist so ein Projekt? Es soll immer noch Menschen geben, die sagen, das ist ja nur in diesem Internet, ist es ja übrigens gar nicht, via Entertainer ganz normal im TV. Aber wie bewertest du, ganz ehrlich, nochmal, das ist jetzt nicht, wir haben dich nicht gekauft und Magentafarben angestrichen, wie bewertest du die Bedeutung dieses Vierjahresprojektes telekombasketball.de für die Liga?
Man hat ja in meinem Job Dinge, die einen eher unglücklich machen und Dinge, die einen dann auch manchmal glücklich machen. Und dieses Telekom-Engagement gehört zu den Dingen, die mich wahnsinnig glücklich machen. Ich habe auch in meinem, wie soll ich sagen, Einflussbereich massiv darum gekämpft, dass das zustande kommt. Es gibt kaum ein anderes Produkt, Sportprodukt, das über so einen hochkarätigen Kanal in dieser Breite dargestellt wird. Dass man da natürlich noch ganz viel verbessern muss. Ich sage jetzt mal, dass die Zugänge höher sein müssen. Zugänge im Sinne von, man muss die Bilder aus meiner Sicht freier zugänglich machen. Ich verstehe natürlich, wenn man da viel investiert aus Telekom-Sicht, dass man dann auch gerne das Gut für sich hat und ungerne teilt. Auf der anderen Seite, wenn wir wollen, dass es alles wirklich fliegen soll, dann glaube ich, muss man da einige Restriktionen sehr deutlich aufheben. Das Produkt als solches, so wie es geshaped ist, so wie es an den Markt gebracht wurde, mit dem Partner, mit den Möglichkeiten des Partners da hinten, das ganze Setting ist sensationell. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wenn man, wie gesagt, da eine gewisse Öffnung noch reinbringt, wenn man da auch ein paar Restriktionen abbaut, dass das Ding auch dann, dass man das zum Fliegen bringen kann. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und wer glaubt, dass in 20 Jahren die alles selig machende und einzige Plattform, über die man sich informiert oder Dinge verfolgt, das Fernsehen sein will, der hat, glaube ich, den Gang der Dinge nicht erkannt.
Das und ist noch nicht mal Randnotiz. Noch nicht mal in 20 Jahren, wir reden über ein Zeitfenster, bin ich fest von überzeugt, in 3 Jahren oder so wird sich sehr viel geändert haben. Was übrigens nicht heißt, dass das Fernsehen irgendwie stirbt oder so. Aber ich glaube tatsächlich, Sportarten, die nicht Fußball heißen, können sich glücklich schätzen, so eine Plattform zu haben.
Ich glaube, wir sind da wirklich vorne mit, das ist Avantgarde, wir sind da vorne mit dabei. Es gibt wenige Sportarten, die auf sowas, vor allem auch mit der Power, die da theoretisch zumindest dahinter steht, zurückgreifen können. Es liegt jetzt nur an uns, gemeinsam mit der Telekom da auch richtig was draus zu machen, und ich bin ganz sicher, das wird gelingen.
Scheck aus Bonn ist unterwegs.
Alles klar, Marco, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ja, wir sehen uns bei der Saisonpremiere bald in der Liga, in der Halle, wo auch immer. Ich freue mich auf eine wieder mal sehr starke Mannschaft von Alba Berlin. Bin sicher, dass es funktionieren wird.
Wir werden Zeit brauchen. Das kann ich gleich mal voraussagen, weil wir haben das jüngste Team aller Zeiten versammelt. Wir haben neue Spieler. Wir haben eine katastrophale Vorbereitung durch die Europameisterschaft. Wir sind jetzt noch nicht komplett. Milosaljevic vom serbischen Nationalteam kommt heute. Das heißt, wir haben jetzt auf das erste Spiel gegen Ulm genau eine Woche in kompletter Vorbereitung. Aber ich bin sicher, über die Saison mit Auf und Abs werden wir hoffentlich auch wieder unseren Grip kriegen und wieder zeigen, was der Alba Basketball ist, so wie in den letzten Jahren war. Geschlossen und intensiv und mit einem ganz starken Willen und einer großen Leidenschaft hat uns weit gebracht. Ich hoffe und bin relativ sicher, dass wir das dieses Jahr, aber gegen später erst, auch wieder hinkriegen werden.
Okay, dann hauen wir als Exklusivmeldung nicht raus, wer der Nachfolger von Mietert wird, sondern CEO von Alba Berlin nimmt Druck von der Mannschaft.
Finde ich gut.
Danke, Marco.
Ja. Ich danke euch. Bis bald.
Bis bald, Marco. Ciao.
Tschüss.
So, da haben wir Marco Baldi gehabt. 25 Jahre, glaube ich, schon dabei.
Ist ein Urgestein. War übrigens auch ein guter Zocker, ein guter Spieler, guter Playmaker.
Ja. Ulm haben wir gehabt. Berlin haben wir gehabt. Buschi weiß jetzt immer noch nicht, wer der nächste, letzte Gesprächspartner sei.
Noch ein?
Ja. Merkst du denn eine gewisse Tendenz, was wir hier vorhaben in diesem ersten Podcast? Also...
Nee. Es ist einfach Kuddelmuddel.
Wer hat denn gerade Zeit? Den rufen wir an. Nee, wir wollten eigentlich, man könnte ja sagen, okay, wir nehmen Bamberg, Berlin, Bayern, ja. Aber nee, wir wollen alle Regionen der Tabelle, der Regionen so ein bisschen abdecken. Ja. Berlin, die drei großen Bs. Ulm, das, was dahinter kommt. Und jetzt gehen wir nach unten in der Tabelle. Zumindest was die letzte Saison angeht, wo sie in diesem Jahr landen werden, wissen wir nicht. Sie sind noch in der Liga, obwohl sie teilweise es nicht geschafft haben, rechtzeitig zum Spiel zu erscheinen in der vergangenen Saison.
Das natürlich, ist Crailsheim.
Ja, das ist Crailsheim. Das ist, wir haben sie vorhin schon zum Thema gehabt. Buschi hat es smarterweise sehr warmherzig auch erzählt. Der rührige Verein aus dem Fränkischen, die wieder in der Liga sind, eigentlich abgestiegen waren. Trier, Rhabarber, Rhabarber, jetzt sind sie wieder mit dabei. Das Ganze aufzudröseln wäre jetzt fast ein bisschen viel. ganz neue Mannschaft. Ganz neu. Also der Trainer ist geblieben mit Ingo Enzgard. Ansonsten haben die, glaube ich, wirklich jeden ausgetauscht und haben einen dabei, der so ein bisschen für das Gesicht der Mannschaft ist. Und das ist jemand, Buschi, ich glaube, du weißt gar nicht, wie der ausgesprochen wird.
Ich glaube, das weiß er selbst nicht. Also das ist ja, jetzt weiß ich es nämlich, du hast mir doch irgendwas erzählt. Das ist der Kollege Wisocki.
Also wie heißt er denn jetzt?
Das wird er uns gleich verraten, weil das ist sehr interessant. Übrigens, kurze Anekdote, er lacht schon am anderen Ende, glaube ich. Aber es ist ja tatsächlich spannend, weil manchmal sprichst du sogar mit Familienangehörigen und die sagen dann, das ist aber Wisocki. Dann sagst du das und dann kommt wieder von einem anderen Familienangehörigen, nein, was erzählt denn der Buschmann da wieder für einen Driss? Wisocki? Okay, ich glaube, er weiß es selbst nicht.
Dann fragen wir ihn nochmal. Herzlich willkommen, Konrad.
Ja, schönen guten Tag. Ich kann ja wirklich nicht glauben, das ist jetzt meine 8. oder 9. Saison in der BWL und es fängt jedes Mal wieder von vorne an.
Siehste, und ich habe es doch gesagt, Thema. Buschi wusste es nicht. Ja,
also nein. Konrad, wie also, richtig, also ich bin ja gebürtiger Pole. In Polen spricht man Wisocki aus. Genau. Allerdings hat sich das über die Jahre in Deutschland schon so eingebürgert und ich war als Nationalspieler schon Wisocki, als in Ulm schon Wisocki, in Oldenburg schon Wisocki, dann werde ich mich jetzt ja nicht großartig ändern. Ich bin und bleibe Wisocki.
Konrad, ich sag das auch nur, weil es so viele Klugscheißer da draußen gibt, die dann natürlich uns Basketballkommentatoren immer zusammenflanken. Und du kannst dir ganz sicher sein, auch nach 63 Jahren rund um die BEKO BBL wird dich das begleiten. Denn irgendeiner wird dich ansprechen und wird sagen, der Körner und der Buschmann haben schon wieder Wisocki gesagt. Aber korrekt wäre doch Wisocki.
Konrad, du musst dazu wissen, dass es Spieler in diesem Land gibt, die, weil Buschi sie falsch ausgesprochen hat, heute noch den falschen Vornamen tragen. Desmond Green heißt DeMond. Aber seitdem er Desmond genannt wurde von einer Person in diesem Raum, in dem ich mich gerade befinde, wird er von allen Desmond genannt. Also insofern bleiben wir im richtigen Namen. Aber abgesehen davon. Herzlich willkommen bei uns im ersten Podcast, Konrad. Und meine allererste Frage ist, wusstest du, wo Crailsheim ist, als man dich angerufen hat?
Ja, wusste ich schon, selbstverständlich. Ich habe momentan eine Wohnung gar nicht weit davon, knappe 60 Kilometer entfernt davon. Das heißt, das war einer der logischen Schritte, warum Crailsheim auch für mich interessant war. Eben die familiäre Verbindung. Ja, aber ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, offiziell die kleinste Stadt in der BBL, nachdem es Quakenbrück ja leider nicht mehr gibt. Also wieder ein Titel, auf den man stolz sein kann.
Ja. Die legendäre 13.000 Einwohnerstadt im Adland, jetzt glaube ich in der Pro B unterwegs. Ne? Was sind die Pläne? Was hat man dir gesagt? Was ist deine Rolle? Wie wird die Mannschaft sich aufstellen? Gib uns einen kleinen Einblick, denn ich habe es gerade schon gesagt im Vorfeld dieses Gesprächs, die Mannschaft ist komplett neu zusammengestellt. Was ist das für ein Team? Was hast du für einen Eindruck? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Was ist deine Rolle?
Richtig, also die Mannschaft wurde komplett neu aufgebaut. Letztes Jahr waren sie ja BBL-Newcomer, haben also schon mal BBL-Luft geschnuppert, sind dann abgestiegen, durften wegen der Wildcard oder trotz der Wildcard jetzt wieder in der BBL mit anfangen. Es ist eine Mannschaft, die natürlich klein anfängt, aber das hat jede Mannschaft, die den Sprung geschafft hat in die BBL. Das heißt, erstmal wird viel Erfahrung gesammelt, man guckt, wie Sachen ablaufen, wie Sachen funktionieren. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr recht gut aufgestellt sind. Die Chemie in der Mannschaft ist ziemlich gut. Wir haben sehr viele verschiedene Charaktere. Es sind Charaktere, die gut zusammenpassen. Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Charisma. Und ich denke, dass wir uns recht gut behaupten können diese Saison. Ziel ist natürlich der Nicht-Abstieg. Für mich eine neue Situation in so einer Mannschaft zu spielen. Aber ich denke, dass wir alle mal das Zeug dazu haben. Und wenn man sich so überlegt, man muss ja eigentlich nur besser sein als zwei andere Mannschaften. Das sollte also machbar sein.
Mhm. Wir haben hier vorhin im Laufe dieses Podcasts schon über die Entwicklung der Liga viel gesprochen. Wir haben mit Thorsten Leibedat gesprochen, mit Marco Baldi. Buschi hat selber aus seiner Warte analysiert, wie sich die Liga so entwickelt hat. Jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, wie hat sich die Liga aus deiner Sicht sportlich entwickelt und findest du, dass das alles so auf dem richtigen Weg ist, damit sie auch in Zukunft sportlich einen hohen Stellenwert hat?
Ja, also die Entwicklung der BBL ist meines Erachtens enorm. Ich kann mich erinnern, dass das alles vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders ausgesehen hat, aus sämtlichen Bereichen des Basketballs. Also wenn man allein die Spiele anschaut, wir haben sehr viele extrem hochkarätige Spieler, die jetzt in BBL-Clubs spielen. Das gab es vor vielen Jahren nicht. Da hatte man vielleicht mal ein oder mal zwei. Aber jetzt mittlerweile gibt es ja wirklich top-europäische Spieler, die jetzt hier in den Clubs die Aushängeschilder sind. Zweitens natürlich die ganze Hallensituation, wenn man überlegt, wie viel oder die Menschenmassen, die mittlerweile in diese Hallen kommen. In jeder Stadt wurde fast eine neue Halle gebaut in den letzten paar Jahren. Und ich denke, das ist auch ein riesiges Zeichen, dass es mit dem deutschen Basketball in die richtige Richtung geht. Natürlich jetzt auch, ich komme gerade vom BBL Media Day, unseren Pressetag. Es wird also alles sehr groß aufgezogen mit Telekom Basketball, die natürlich jedes Spiel bringt. Alles drumherum wird sehr groß aufgezogen. Das heißt, für Leute, die Interesse haben und die interessiert sind an deutschem Basketball, gibt es sehr viele Portale und Möglichkeiten, sich zu informieren und am Basketball dran zu bleiben. Ich denke, das ist alles eine tolle Entwicklung. Man geht mit der Zeit mit, man nutzt alle Ressourcen, die es gibt. Und ich denke, dass der deutsche Basketball auch in Zukunft weiter top bleiben wird.
Konrad Buschi hier. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. So wie du sprichst, so wie du dich hier präsentierst, wirkst du wie ein Top-Manager aus der Industrie. Bist du noch fit und kannst du noch Basketball spielen? Also das geschliffene Wort hast du drauf. Wie sieht's denn auf dem Parkett aus?
Du Burschi, ich bin sicher, wir werden uns diese Saison noch sehen. Ich kann mich vage erinnern an die Sachen, die du über mich erzählt hast, als es damals zu Nationalmannschaftszeiten noch ging. Ich bin sicher, ich werde ein paar Schreie aus dir noch rauslocken diese Saison. Da mach dir mal keine Gedanken.
Gut zu hören.
Gut, also Zuversicht bei dir und was auch die sportliche Entwicklung der Liga und vor allen Dingen auch dann im Crailsheim angeht. Hast du aus der Ferne so ein bisschen beobachten können, was die großen Vereine in Deutschland machen? Also Bayern, Bamberg, Berlin. Wie glaubst du, sind die international jetzt auch aufgestellt? Was traust du denen zu, also speziell den beiden Euroleague-Mannschaften?
Ich glaube, die haben letztes Jahr schon gezeigt, dass die auf jeden Fall sehr guten Basketball spielen können und mit den Top-Teams mitspielen können. Ich glaube, die Bayern wollen sich da noch ein bisschen mehr beweisen. Das hat ja letztes Jahr nicht ganz so nach ihren Erwartungen alles funktioniert. Bei den Berlinern, die werden immer stark sein, auch immer stark bleiben. Ich denke, dass es auf jeden Fall zwei Mannschaften sind, die zu den Top-Teams in Europa gehören. Wie weit es dann kommt natürlich darauf an, wie gut die Mannschaften dann zusammenpassen und was sich da entwickelt in den Mannschaften.
Ja, also das große Ziel ist ja dann, die Top 16 zu erreichen, in Europas Spitze vorzudringen.
Haben wir eigentlich hier in diesem Podcast schon gesagt, dass es die Euroleague komplett live bei Telekom Basketball gibt, also ja, die Spiele der deutschen Mannschaften heim und auswärts bis zum Final Four in Berlin, das wir auch übertragen werden. Also das muss man schon mal sagen, Mike, ja. Du bist Gastgeber.
Ja, das war ja eigentlich die Geschichte, dass wir das zum Schluss raushauen, also als sozusagen als Icing on the Cake nochmal on top. Aber gut, Buschi hat's in seiner ganz unbescheidenen Art.
Unsere Euroleague-Spiele sind ja zum Fingerschlecken. Also da sind ja wirklich teilweise Spieler dabei, da geht's sehr hoch her, da stehen die Spieler von der EM nichts hinterher.
Ja, also da müssen wir zugeben, dass wir da auch relativ heiß drauf waren. Und als wir das erfahren haben, ja, das war ein schöner Moment, muss man sagen. Also das ist natürlich wirklich, die Euroleague hat sich ja wirklich sehr stark entwickelt und hat großes Interesse auch bei den Basketballfans in Deutschland mittlerweile hervorgerufen. Wenn man über Europa spricht, hast du die EM eigentlich verfolgen können und hast du als ehemaliger Nationalspieler doch ein bisschen mitgelitten? Buschi säckt hier zusammen, Buschi, komm, war das jetzt eine so eine schlimme Frage, wenn ich einen ehemaligen Nationalspieler frage, ob er noch mit seinen alten Helden mitzittert?
Ich bin jetzt gespannt, was er sagt.
Ach so.
Natürlich habe ich mitgezittert. Ich bin zwiegespalten. Einerseits finde ich es schön, dass die Spiele dann doch alle so knapp waren. Es war eine mörderharte Gruppe und es war echt schwer. Man hat sich ja im Vorfeld so ein bisschen Hoffnung und Erwartung gehabt. Andererseits weiß ich nicht. Also die Nationalmannschaft heutzutage, ich kann es ja nur vergleichen mit meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob es da wie soll ich sagen, ob da das gleiche Herzblut dahinter steckt. Ich glaube, das ist anders geworden oder anders als zu meiner Zeit damals. Irgendwie haben wir war der Adler auf der Brust eine Riesenehre und wir haben uns das ganze Jahr darüber gefreut, dass wir endlich im Sommer Nationalmannschaft spielen dürfen. Ob die Jungs das genauso sehen, das weiß ich nicht. Da stecke ich leider nicht drin momentan.
Aber vom Gefühl, dass es nicht so ist? Wenn du die so siehst, hast du das Gefühl, dass es nicht so ist?
Ab und zu waren Momente da, wo ich gedacht habe, Mensch, die sollten sich ein bisschen mehr zusammenreißen und da vielleicht sind sie einfach noch zu jung. Vielleicht verstehen sie das Ganze noch nicht. Vielleicht brauchen sie noch ein paar Jahre. Keine Ahnung. Ich hatte ja das Glück damals mit Jungs wie Femerling und Desmond und Steffen und Schulle zu spielen und natürlich Nowitzki. Die waren ja eingefleischt über Jahre. War das ja eine Truppe. Da mit reinzukommen, da bin ich echt stolz und das hat mich echt gefreut, dass das damals so funktioniert hat.
Haben dich mehr Dinge auf dem Parkett oder abseits des Parketts irritiert? Ich höre da was durch, was ich ähnlich empfunden habe.
Ich glaube, mich regt das sehr auf, dass viele Sachen abseits des Parketts dann ich auf dem Parkett wiedergesehen habe. Es gibt ein paar Sachen, mit denen keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht hier in der Position, da großartig Kritik an irgendwas zu sagen. Dafür stecke ich einfach zu wenig drin. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen mehr dass alle ein bisschen mehr an einem Strang ziehen, anstatt da irgendwie großes Drama und Dilemma über wer jetzt das letzte Play called oder was weiß ich. Das sind alles Sachen, die gehören da nicht hin.
Mhm. Gut, interessante Einschätzung nochmal, auch wenn die EM schon ein bisschen zurückliegt, aber ja, man merkt, dass bei manchen Basketballfans oder eben Insidern, so wie du einer bist, Konrad, das Ganze auch noch ein bisschen so leicht nachschwelt und man will ja für die Zukunft diese junge und so unfassbar talentierte Mannschaft ja auch auf den richtigen Weg bringen.
Irgendwie. Darf ich da noch was zu sagen?
Buschi, ich habe ein bisschen gehofft, dass du jetzt was darfst.
Wir haben diesen Podcast und ich habe schlicht und ergreifend ja das hat ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als ich die Führungsqualitäten und das Verhalten von, ich nenne jetzt mal den Namen Dennis Schröder kritisiert habe. Und jetzt gibt's ja ganz viele, die sagen, man würde ein großes Talent gleich niederreden oder sonst was. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass der Basketball mir sehr am Herzen liegt und dass ich durchaus beurteilen kann, dass der Junge ein sehr, 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 sehr talentierter Basketballer ist und ich ihm alles Gute für die Karriere wünsche. Ich bin da so ein bisschen, Konrad wird und darf das nie so sagen. Ich habe lediglich darf ich das sagen? Und er wird ihn natürlich gar nicht haben wollen. Aber ich habe gedacht, ich gebe meinen väterlichen Rat so ein bisschen, das, was Konrad gerade angedeutet hat, Außendarstellung, Teamspirit, Führungsqualitäten, nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes. Konrad sagt ja sogar, es transportiert sich auch auf den Platz. Einfach jemand an seiner Seite, der ihm nur Gutes will, aber eben auch einen Weg geht, der Dennis nicht immer passt, nämlich unangenehme Dinge anzusprechen, die er vielleicht einfach mal überdenken sollte. Der soll ja nicht seinen kompletten Charakter verändern. Ja, Selbstbewusstsein braucht der Typ in der NBA und da setzt er sich auch durch. Aber wir reden über die deutsche Basketballnationalmannschaft. Konrad hat angedeutet, jetzt sagen manche wieder, jetzt die Altvorderen kommen jetzt mit vor 20 Jahren. Also lange ist bei Konrad noch nicht her. Aber diese Werte, wenn du den Adler auf der Brust trägst, wenn du diese Sportart in Deutschland nach vorne bringen willst, die halte ich einfach für wichtig. Und jetzt stellt euch alle miteinander mal vor, der Dennis packt das noch. Nochmal, der soll nicht everybody's darling werden, der darf Ecken und Kanten haben, aber ein bisschen diese Außenwirkung, dann ist er ein Typ, den Basketball Deutschland lieben wird. Mehr oder weniger wollte ich damit nicht sagen, aber das muss geschehen, sonst wird's schwierig.
Buschi in die Flex
gehen. Das sehe ich ganz genauso noch dazu. Ich glaube, man darf absolut nicht vergessen, was Dirk für den deutschen Basketball geleistet hat und was er über die Jahre alles erreicht hat. Und wenn man mit Dirk Pick and Roll spielt und Dirk dann wirklich mal die Sekunde frei ist an einem Elbow Jumper oder sowas, dann muss der Junge einfach den Ball sehen. Und Diskussionen auf dem Feld mit Dirk, bei allem Respekt, ich glaube, so viel Respekt sollte man diesem Mann zollen, dass man sich da in keine Wortgefechte auf dem Feld aussetzt, dass man das einfach da stehen lässt und Dirk sein lässt.
Wir dürfen dabei nie vergessen, dass ich jetzt in die Bresche springe für Dennis Schröder, hätte auch keiner gedacht. Mir ist es wirklich wichtig, dass man da so ein bisschen differenziert. Der ist gerade 22 geworden. Der wichtige Punkt, Konrad, glaube ich, sind wir tatsächlich beieinander. Ne? Er braucht jemanden, der ihm das klar macht. Ich hätte mir zum Beispiel während der EM gewünscht, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, ihm da schon mal so
den richtigen Schub zu geben. Aber du darfst ja nicht vergessen, die sind ja auch noch recht jung. Also die Mannschaft wird so noch viele Jahre zusammenspielen. Dirk wird das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Von daher ist das schon okay. Die werden mehr als genug Zeit haben, zu sich zu finden. Es ist ja auch alles okay, was passiert ist. Dass die alle Riesentalent haben, das steht außen vor, das weiß jeder. Da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Es wäre halt nur viel mehr drin gewesen dieses Jahr,
glaube ja,
ich. Auch in dieser schweren Gruppe.
Wir hatten auch viel Pech. Also ich meine, überleg mal das Potenzial, was da ist, wenn wir noch einen Daniel Theiss, einen Maxi Kleber, dann Zirbis, der sich kurzfristig verletzt. Ich habe ja auch immer noch Olbricht auf der Liste, bei dem sich, Achtung Konrad, echt eine Menge getan hat, nicht nur spielerisch. Also da sind schon noch ein paar Jungs in der Hinterhand. Ich glaube übrigens auch, dass wenn man darauf setzt, auf diese junge Mannschaft, bitte, bitte in Zukunft ohne Dirk Nowitzki, ich finde, er hat genug getan für den deutschen Basketball, dann ist das eine Zukunft, um die einem nicht bange sein muss.
Ja, Konrad, ganz lieben Dank für deine Zeit. Willkommen zurück im deutschen Basketball. Viel Spaß in Trailsheim. Die EM hat gezeigt, das ist gar nicht böse gemeint von mir, dass dass nicht die talentierteste Mannschaft am Ende den Titel gewinnt. Also vielleicht das noch als kleiner Schub, aber ich denke, du hast so viel Erfahrung, dass du die Mannschaft entsprechend mitformen wirst. Du bist jetzt das Aushängeschild. Wir werden öfter, denke ich mal, das Telekom-Basketball-Mikrofon vor deine Nase halten. Sei uns dann auch nicht böse, wenn wir da hinterher rennen.
Ich freue mich schon drauf. Ich kann kaum erwarten.
Ja, das höre ich so ein bisschen raus gerade. In jedem Fall alles Gute und schöne Zeit. Wir sehen uns sehr bald in Crailsheim, wenn ich auf den Dienstplan gucke. Das sind echt nur noch wenige Tage und da freue ich mich drauf.
Alles klar, vielen Dank.
Und wir werden, und es ist versprochen, das ist wirklich versprochen, ab sofort nie wieder irgendwas über die Aussprache deines Namens in irgendeiner Form philosophieren. Das war das erste und letzte Mal.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich...
Alles klar. Auf bald, Konrad.
Bis dann. Ciao.
So, jetzt haben wir sie alle durch. Also zumindest 3 von 18, zumindest als Spiegel der vermeintlichen Tabelle. Naja, also zumindest aus den Bereichen, so wie es im letzten Jahr war.
Also ich finde das schon den ersten ganz, ganz krassen Fehler hier im Podcast, den du leitest.
Ja.
Weil du kannst ja nicht erzählen, wir nehmen jetzt nicht das Übliche da ganz oben, sondern mit Alba einen der drei großen ja. Bs und dann in der Verfolgerrolle Ulm. Du hast für meinen Geschmack das Mittelfeld der BKBBL in keiner Form abgebildet. Also ja. Da gibt es dann Dinge, die sind auf dieser Seite und in diesem Podcast durchaus zu verbessern.
Aber meine Frage wäre doch, war das mein einziger Fehler? Dann kann ich damit leben.
Die fachlich-inhaltlichen möchte ich jetzt hier nicht thematisieren, dann können wir den Laden gleich wieder zumachen.
Das Gute ist, dass es diesen Podcast, ich hoffe zumindest, ich weiß es gar nicht, es kann auch sein, dass es der erste und einzige war. Also wenn der natürlich nie abgerufen wird, beziehungsweise wir mit Häme überschüttet werden, dann wird es das, doch, dann wird es den auch nochmal geben. Also das gönnen wir uns dann auch. Also, wir freuen uns auf die kommende Saison. Buschi hat es in seiner unnachahmlich zurückhaltenden Weise schon erwähnt. Die Euroleague wird auch bei Telekom Basketball stattfinden. Und das ist natürlich ein Riesenknaller. Das heißt, diese Plattform Telekom Basketball wird die, also ich denke mal, europaweit gibt es sowas nicht. So viele Spiele in der Qualität, in dem Umfang, das wird sicherlich ein gewaltiges Echo schlagen. Und wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass das erfolgreiche und schöne Übertragungen werden. Bei Buschi bin ich mir sicher, ich muss meine Fehleranzahl minimieren, aber ich bin auch etwas jünger als Buschi und ich arbeite dran.
Ja, und ich...
Speicher den Satz ab und wir nehmen ihn als Einstieg in den nächsten Podcast. Sagen danke, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit.
Tschüss.